Schon wieder der gleiche Clip. Danke. Es ist das Jahresthema, wo ich mit euch möchte unterwegs sein. Folgt du mir nach. Und auf dem reiten wir ein bisschen um, weil ich glaube, es braucht recht viel Wiederholung. Und es braucht Beleuchtung von verschiedenen Seiten, damit wir uns auch echt mit dem auseinandersetzen. Und es kommt in dem Clip so pointiert raus, oder dass das, worauf geht unser Fokus? Unser Abgelenktsein. So schnell folgen wir irgendetwas anderem nach. Darum lohnt es sich, uns immer wieder die Frage von ihm stellen zu lassen, folg du mir nach, oder uns von dem herausfordern zu lassen. Wir haben in diesen Punkten, wo wir schon miteinander unterwegs sind, schon gesehen, dass das ein lebenslanger Prozess ist, die Nachfolge. Wir haben gesehen, dass es drei Sachen bedeutet, ganz pointiert gesagt, dem Jesus nachzufolgen. Es bedeutet, mit ihm zusammen zu sein, ihm ähnlicher zu werden und immer mehr so zu handeln, wie er gehandelt hat. Vielleicht ganz eine pointierte Zusammenfassung. Und irgendwo auf den ersten Blick klingt das recht zahm. Ja, das klingt uns schon an, das können wir schon an. Aber heute Morgen möchten wir uns mit einem herausfordernden Aspekt davon befassen. Und zwar mit der Frage nach dem Preis. Was kostet uns eigentlich Nachfolge? Und Jesus ist selber radikal ehrlich, wenn er über den Preis der Nachfolge redet. Er redet die Kosten nicht klein, sondern leitet Transparenz an Tag, wo uns ziemlich herausfordern kann. Und ich möchte mit uns in einen Text eintauchen, der, ich glaube, ziemlich herausfordernd ist. Lukas 14, ab Vers 25. Wenn du deine Bibel dabei hast, kannst du auch gerne dort noch nachschlagen. Ich habe den Text zwar auf der Folie, aber so ein bisschen im weiteren Verlauf. Vielleicht lohnt es sich, wenn du ihn vor Augen hast. Lukas 14, 25 bis 35. Als Jesus sich wieder auf den Weg machte, wurde er von einer großen Menschenmenge begleitet. Er wandte sich zu ihnen um und sagte, wenn einer mit mir gehen will, so muss ich für ihn wichtiger sein als seine Eltern, seine Frau, seine Kinder, seine Geschwister, ja wichtiger als das eigene Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht bereit ist, sein Kreuz auf sich zu nehmen und mir nachzufolgen, der kann nicht mein Jünger sein. Stellt euch vor, jemand möchte einen Turm bauen. Wird er sich dann nicht vorher hinsetzen und die Kosten überschlagen? Er wird doch nicht einfach anfangen und riskieren, dass er bereits nach dem Bau des Fundamentes aufhören muss. Wer es sieht, würde ihn auslachen und sagen, ein Turm wollte er bauen. Aber sein Geld reichte nur für das Fundament. Oder stellt euch einen König vor. Ein König muss gegen einen anderen König in den Krieg ziehen. Wird er dann nicht vorher mit seinen Beratern überlegen, ob seine Armee mit 10.000 Mann die feindliche Truppe schlagen kann, die mit 20.000 Mann anrückt? Wird er nicht dann, wenn nicht, dann wird er, solange der Feind noch weit entfernt ist, Unterhändler schicken, um über einen Frieden zu verhandeln. Überlegt auch ihr vorher, ob ihr wirklich bereit seid, alles für mich aufzugeben und mir nachzufolgen. Sonst könnt ihr nicht meine Jünger sein. Ein krasser Text. Und mein erster Gedanke, als ich den Text so gelesen habe, ist, Jesus, willst du eigentlich, dass die Leute dir nachfolgen? Oder willst du sie abschrecken? Wenn wir nochmal auf den ersten Teil zurückgehen, den ersten Vers, unser Text beschreibt eine ganz tolle Ausgangslage. Da ist von einer grossen Menschenmenge die Rede, die schon irgendwo mit dem Jesus ein bisschen unterwegs sind. Und irgendwie könnt ihr die doch jetzt auch einfach heimschicken und sagen, hey, jetzt habt ihr schon mal erlebt, wer ich bin. Jetzt holt irgendwie 5, 6 von euren Freunden, eure Familie, und dann sind wir schon irgendwie 10-mal so gross. Aber was er macht, ist, er haltet denen die radikale Ansprache, die wir jetzt miteinander angeschaut haben. Wir merken in dem Text, Jesus will an dem Punkt der Kosten absolut klar sein. Nachfolge kostet etwas. Sie verlangt unsere Priorität. wenn man den Text aber wirklich gut und richtig versteht, dann dürfen wir nicht zu schnell in die einzelnen Details hineintauchen. Sondern wir müssen anfangen, den Text am Anfang und dann am Schluss nochmal aus der Vogelperspektive anzuschauen. Erst dann zieht er uns in eine hilfreiche Richtung. Jesus sagt zu dieser Menschenmenge ganz klar, Nachfolge passiert nicht einfach beiläufig. Da gilt es, den Kopf einzuschalten. Ein ehrliches Lebensbudget zu machen, habe ich das mal betitelt. Wortwörtlich, oder? Vers 28, Kosten überschlagen. Neben dem Gewinn auch Verzicht und Kosten mitkalkulieren. Eine Bilanz machen. Und erst dann ist sein Statement zu dieser Menschenmenge und auch zu uns. Und dann, wenn du das gemacht hast, komm und folg mir nach. Und das ist so wie die Hauptaufforderung von diesem Text, wo so ein bisschen wie aus der Vogelperspektive über allem steht. Die Herausforderung, hey, liebe Leute, liebe Freunde, liebe Nachfolger, macht ein ehrliches Lebensbudget. Wie der König, der zuerst überlegt, ob er überhaupt siegen kann und erst dann eine Entscheidung trifft. In meiner ganz persönlichen Glaubensgeschichte war das ein ganz wesentliches Element. Ich würde mich selber so ein bisschen als einen Kopfmensch, als einen intellektuellen Denker bezeichnen. Und irgendwo mal zu schnallen und zu realisieren, der Verstand bleibt im Fall nicht draussen, wenn es um den Glauben geht. Ich darf und ich soll meinen Kopf einschalten, mitnehmen. Der Jesus fordert uns sogar raus, diese Überschlagsrechnung zu machen. Ein ehrliches Lebensbudget. Das ist die Hauptausforderung von dem ganzen Text, den wir miteinander angeschaut haben. Und ich habe das ehrlich da mal unterstrichen, weil wir am Schluss nochmal auf das zurückkommen werden. Und auch auf warum ich es da so fett unterstrichen habe. Und mit dieser Hauptausforderung im Blick können wir jetzt in die einzelnen Aspekte hineintauchen, wo Jesus da uns vor Augen malt. Er macht anhand von drei Lebensbereichen klar, was er denn mit diesen Kosten meint. Als erstes geht es um Beziehungen. Das ist so die erste Bubble, die er anspricht. Beziehungen. Wenn einer mit mir gehen will, so muss ich für ihn wichtiger sein als seine Eltern, seine Frau, seine Kinder, seine Geschwister, ja wichtiger als das eigene Leben. Jesus benutzt da im Originaltext ganz starke Worte. Die Hoffnung für alle bringt es da nicht so brutal. Und wenn wir vielleicht sonst im Blick haben, wie die Bibel sonst über Beziehungen redet, wie wertschätzend, wie wichtig das in der Bibel dargestellt wird, dass wir mit unseren Eltern umgehen, mit unseren Kindern umgehen, mit unseren zwischenmenschlichen Beziehungen umgehen, dann kann der Vers definitiv orientieren, irritieren und uns irgendwie so ein bisschen, was meint er jetzt da damit? Aber wenn wir die Stelle anschauen, dann glaube ich, müssen wir uns bewusst sein, Jesus wertet Beziehungen nicht ab. Im Gegenteil, Ehe, Freundschaft, Beziehungen zu den Kindern, zu den Eltern, die haben und die behalten den höheren Stellenwert. Um das geht es da gar nicht. Aber was jetzt kommt, Jesus setzt dem höheren Level, wo eigentlich so ein bisschen allgemein da ist für Beziehungen, setzt da noch eins oben drauf und sagt, ihr wisst, wie wichtig das alles ist. Ich komme noch eins vorne. Beziehung zu mir ist im Fall noch wichtiger, wenn du mein Nachfolger sein willst. Es geht um eine Reihenfolge, es geht um Priorität, die er da vor Augen malen will. Nachfolge fordert unsere Priorität in Sachen Beziehungen. Mir mal zu überlegen, welche Beziehungen tun mir gut. Welche vielleicht aber auch komplett nicht. Welche ziehen mich zu ihm. Welche komplett nicht. Oder vielleicht ganz pointiert gesagt, wenn es zu einem Konflikt kommt, zwischen jemandem von deinen nächstehenden Beziehungen und dem, was Jesus von dir erwartet, dann heisst da ein Nachfolger setzt Jesus an erste Stelle. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil alles, was wir irgendwo vor ihn setzen, in allen Lebensbereichen, kann eine Tendenz entwickeln, uns von ihm wegzuziehen. Kann eine Tendenz entwickeln, irgendwo die Priorität in unserem Leben einzunehmen. Und unsere Nachfolge irgendwo zum Stolpern zu bringen oder irgendwo mindestens lau werden zu lassen. Und das ist definitiv ein realer Preis. Der lässt sich nicht schönreden. Und gell, ihr wisst, in vielen Teilen der Welt ist der Preis ja sogar noch höher. Wenn Nachfolge bedeutet, dass meine halbe Family mich verstoßt, dann ist das noch eine Dimension, die wir uns hier in der Schweiz fast nicht vorstellen können. Und gleich können wir uns nicht aus der Affäre schleichen. Jesus meint an dieser Stelle tatsächlich Priorität, die so sind, dass er über allem steht. Das ist ein Spannungsfeld. Und das können wir nicht wegdiskutieren. Und dann kommt der zweite Bereich. Da geht es um Leid, da geht es um Verzicht. Wenn ich bereit ist, sein Kreuz auf sich zu nehmen und mir nachzufolgen, der kann nicht mein Jünger sein. Jesus fährt weiter mit Klartext in unserem Bibeltext, in unserem Predigttext. Und über diese Stelle könnte man eine ganze Predigt füllen oder mehrere Predigten füllen. Was es genau bedeutet. Sein Kreuz auf sich nehmen. Schlussendlich landen wir an dem Punkt, wo es einfach auch heisst, dass Nachfolge nicht immer nur irgendwo happy, clappy, easy ist und einfach alles rund läuft und immer nur das Glück beschert. Nein. Es kann auch Sachen, oder es wird auch Sachen haben, die uns herausfordern. Nachfolge ist nicht einfach bequem. Echter Glaube provoziert Widerstand. Wir leben mit anderen Werten, anderen Prioritäten. Und wer jetzt nachfolgt, der kann real mit Ablehnung, mit Unverständnis, mit Spott, mit sogar Verfolgung konfrontiert sein. Das ist eine Realität. Und Jesus macht kein Geheimnis daraus. Das ist das, was mich fasziniert an dieser Stelle. Oder haben immer noch im Kopf die Menschenmenge, die so ein bisschen Freude hat, mit ihm mitzugehen. Und dann sagt er genau das. Sein Kreuz auf mich nehmen. Kreuz symbolisiert auch die Bereitschaft, so ein bisschen unsere menschliche Bequemlichkeit, unsere menschliche Sicherheit loszulassen, unsere menschliche Machbarkeit loszulassen und auf ihn zu schauen. An einer anderen bekannten Stelle sagt Jesus, Matthäus 11, 29, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Dort malt er das noch ein bisschen aus. Und auch wenn Jesus an dieser Stelle sagt, dort in Matthäus 11, 29, dass sein Joch leicht ist, bedeutet es trotzdem immer noch, da gibt es etwas zu tragen. Da gibt es etwas, das auch herausfordern kann, das auch ein Preis ist. Vielleicht im Thema Verzicht. Und wenn man das jetzt mal vielleicht versucht, für uns abzubrechen als Kirche, also was dein ganz persönlicher Preis ist, das ja, wirst du vermutlich selber wissen. Aber also für uns als Kirche, als Viva Kirche hin will, da gibt es ein paar Orte, wo wir definitiv einen Preis zu zahlen haben. Im Kleinen und im Grossen. Ich sehe gerade dich, Matti, hin an der Technik. Du und deine Family, dass sie noch da sind, das ist ein realer Preis. Weil es einfach nicht rebelt mit Kindern in dieser Kinderarbeit. Und er lässt sich nicht wegdiskutieren. Gilt natürlich auch für die anderen Families in dieser Runde. Oder dass man jeden Sonntag zwei Gruppen Kinderprogramme anbietet. Und dass es vorkommt, dass ich als Leiter, der mich mit Herzblut vorbereitet hat, allein da unten hocke. Das ist ein realer Preis. Und er lässt sich nicht wegdiskutieren. Und trotzdem ist es wichtig, dass wir es machen für unseren Gesamtprozess, obwohl der Preis da ist. Und vielleicht bist du jetzt auch da und sagst, ja, aber es gibt noch andere Sachen. Ja, definitiv. Tatsache vielleicht für den einen oder anderen, dass man mit einer Familiensündung manchmal so ein bisschen eine aktive Sündung hat und nicht einfach so klassisch Gottesdienst, wie du es dir vielleicht jetzt aufs Alter hin gewünscht hast. Das ist ein realer Preis, den du zahlst, zum Teil von dieser Viva Kirche hin will sein. Und die Preis lässt sich nicht wegdiskutieren. Dritter Bereich, wo Jesus anschneidet. Besitz. Das kommt noch klarer zum Ausdruck, wenn man den Vers 33 in einer Übersetzung anschaut, die ein bisschen näher beim Griechisch ist als Hoffnung für alle. Darum habe ich den Luther mal noch zum Vergleich hergezogen. Dort heisst es, wer sich nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Da geht es um ein radikales Lossagen von allen materiellen Dingen. Von dem, wo irgendwo auch meine Aufmerksamkeit so dermaßen an sich binden kann. Das ist auch im Clip vorgekommen, im Intro-Clip am Anfang. Warum betont das Jesus da so pointiert? Ich glaube, ihr alle wisst, Besitz ist etwas, das auch immens unser Herz an sich binden kann. Matthäus 6, 21 heisst, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und ihr könnt nicht Gott und dem Mammon gleichzeitig dienen. So viele Bibelstellen malen das noch viel tiefer aus. Story mit dem reichen Jüngling und all die anderen bekannten Geschichten. Hey, wir dürfen und wir sollen geniessen, was Gott uns schenkt. Wir sollen Verwalter sein von Sachen, die uns anvertraut sind, auch von Besitz und Geld. Aber, und das spricht an dieser Stelle, unser Herz soll frei bleiben davon. Es soll nicht zu unserem Nachfolgeobjekt werden, nicht zu dem Ding werden, wo wir nachlaufen. nicht zum Treiber von unseren Entscheidungen. Das sind die drei Bereiche, wo Jesus da der Menschenschar ganz explizit und pointiert vor Augen malt, wo er sagt, habt Acht auf die. Und jetzt kommt ganz, ganz ein spannender Punkt. Dreimal kommt vor, wenn ihr das nicht macht, dann könnt ihr nicht meine Jünger sein. Und an dieser Stelle müssen wir ganz feinfühlig hinschauen. Weil Jesus sagt an dieser Stelle nicht, wenn du das alles irgendwie anders handhabst, dann darfst du nicht mein Jünger sein. Er ist auch nicht irgendwie so die beleidigte Leberwurst, wo ich so sage, ja, weißt du, ich will irgendwie im Mittelpunkt sein und wenn du das nicht, dann will ich dich nicht mehr. Nein, so funktioniert die Stelle da nicht. Es geht in keinem von diesen drei Bereichen um ein Verbot. Nicht sein Jünger dürfen sein, wenn du das anders siehst. Jesus sagt dreimal, dann kannst du nicht mein Jünger sein. Du musst mal ganz gut herschauen in diesem Bibeltext. Dann kannst du nicht mein Jünger sein. Es wird nicht funktionieren. Auch wenn du möchtest. Die Sachen werden dich fest in eine andere Richtung ziehen. Vielleicht manchmal ohne, dass du es merkst. Das ist die Pointe von diesen drei Beispielen, die Jesus da bringt. Und für mich ist das zu verstehen, das zu realisieren, auch mal ganz wohltuend gewesen. Weil es ja lässt Jesus, der eigentlich so tough daherkommt in dieser Stelle, so fordernd daherkommt, nochmal ein bisschen in einem anderen Licht da stehen. Wenn man das du kannst nicht mein Jünger sein, so mit diesen Ohren, mit diesen Augen anschauen, dann hören wir einen Jesus, der selber mitleidet unter dieser Aussage. Und sagt, hey, ich würde mir so wünschen, dass es trotzdem wird gehen. Aber der Alltag zeigt, wenn du da anders unterwegs bist, dann kannst du nicht mein Jünger sein. Und wir spüren den Jesus, der mitleidet mit denen, die sich dann abwenden von ihm. Und wir sehen das auch ganz viele anderen Bibelstellen immer wieder, wie Jesus traurig ist über die Leute, die ihn verlassen. Aber das ist der Sens. Es wird nicht funktionieren. Und gleichzeitig, obwohl es für mich sehr wohltuend war, das so zu realisieren, gleichzeitig nimmt es die Brisanz von dieser Aussage nicht weg. Vor allen drei nicht. Jesus verortet in diesen drei Lebensbereichen herausfordernde Preisschilder. Das möchte ich heute Morgen gar nicht wegdiskutieren und ich hoffe, ihr spürt etwas von dem, dass ich es gar nicht erst versucht habe. Nachfolge hat verschiedene Preisschilder. Da ist Jesus absolut transparent und das ist einer von diesen ganz, ganz transparenten Texten. Und er fordert dich raus, die Kosten abzuwägen. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu dem Satz vom Anfang, oder? Das ehrliche Lebensbudget. Und ich gesagt habe, jetzt müssen wir ein zweites Mal in die Vogelperspektive gehen. Weil sonst ist der Text, der Abschnitt total erdrückend. Ich glaube, Jesus ist an dieser Stelle, wo er das zu diesen Leuten und auch zu uns sagt, total überzogen, dass wenn wir ein ehrliches Lebensbudget machen, wenn wir alles mit einbeziehen, dass sich Nachfolge trotz diesen Preisen, die wir jetzt angeschaut haben, lohnt. Und wenn du selber den Bibeltext lesest oder mir zugelassen hast und dann irgendwo so innerlich zum Schluss kommst, dass der Preis für die Nachfolge zu hoch ist, ich will dir nicht auf die Füße treten, aber dann, glaube ich, machst du einen Rechnungsfehler. Vermutlich ist dein Rechnungsfehler dann an dieser Stelle, dass du irgendwo Nachfolge mit all dem, was auch einen Preis hat, vergleichst mit völlig luftleerem Raum. Also zwei ungleiche Sachen miteinander vergleichst. Aber der Punkt, wo ich glaube, dass man unbedingt nochmal ganz neu beachten müssen, es gibt auch einen Preis von der Nicht-Nachfolge. Es ist nicht einfach, Nachfolge kostet mich ganz viel, haben wir ja jetzt gesehen, wenn ich nicht nachfolge, dann bin ich völlig frei. So tickt unsere Welt heutzutage manchmal. Aber das ist eine Lüge. Es gibt einen Preis von der Nicht-Nachfolge. Es kostet dich den Zugang zu ganz viel Lebenssinn. Es schneidet dich ab von dieser liebevollen Beziehung, von dem Vater, von dem Schöpfergott. Dir fehlt ein Frieden, eine Freude, die grösser ist als aller menschlichen Verstand, wie wir es in Philipper 4, Vers 6 und 7 lesen. Es fehlt dir eine Freiheit von Knechtschaft. Es fehlt dir ein Gerettetsein. Es befreit sie von Schuld, von Scham, von Heilung, von verschiedenen Sachen in deinem Leben. Du schneidest dich damit ab, wenn du dich bewusst für Nicht-Nachfolge entscheidest. Und ein ehrliches Lebensbudget bezieht den Preis von der Nicht-Nachfolge mit ein. Und nochmal, ja, Jesus Nachfolger kostet uns etwas. Und es tut manchmal im Einzelnen auch weh, definitiv. Aber wie viel schwerer ist es für viele, manchmal fast unerträglich, wenn wir in unsere Zeit schauen, ein Leben komplett ohne Gott zu leben. Und das gehört genauso in die Rechnung hinein. Und ich lese immer wieder Berichte von ganz vielen auch nicht-christlichen Psychologen und Leuten, die mit der Menschheit unterwegs sind, die sagen, der Mensch ist so dermaßen ein Sinnwesen, der nach Sinn strebt. Viktor Frankl ist einer von ganz meiner Lieblinge. In einer gottlosen Welt zu leben, in einer Welt zu leben, die ich aktiv als sinnlos bezeichne, zu sagen, nachher ist einfach nichts mehr, das ist für unser Menschsein fast nicht zu ertragen. Und es ist ein immens hoher Preis, so unterwegs zu sein. Und wenn Sinn fehlt, bin ich ständig nur auf mich selber zurückgeworfen und kann mich nur als Quelle von der Hilfe haben, nichts, was außerhalb von mir ist. Und das ist ein Preis, den man manchmal nicht beziffern kann. Und das ist das, was Jesus an dieser anderen Stelle mit dem leichten Joch meint. Wenn man das leichte Joch von Jesus ablehnt, dann ist da nicht nichts um und ich bin nicht einfach ohne Joch unterwegs. Dann schultere ich die erdrückende Last von meinen eigenen unbefriedigten Wünschen, vom eigenen nur auf mich selber zurückgeworfen sein und irgendwo von all dem ohne Sinn oder mit wenig Sinn unterwegs sein zu müssen. Und als Zweites gehört in das ehrliche Lebensbudget rein. Das ist das, was ich vorhin schon mal ein bisschen angeschnitten habe. Oder? Wir sind nicht im luftleeren Raum. Ich vergleiche nicht Nachfolge mit nichts. Der John McGomer, das ist so ein Autor von einem Buch, das wir in Uster miteinander lesen, zu dem Thema der Nachfolge, schreibt in der Einleitung ganz pointiert, wenn wir uns nicht ganz bewusst von Jesus formen lassen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass wir ohne es zu merken von etwas anderem geformt werden. Und das ist auch das, was der Trailer, den ich jetzt ein paar Mal immer wieder mitgebracht habe, zum Ausdruck bringen. Hey, pass einfach auf. Es ist eine Illusion, dass du einfach völlig, komplett frei, ohne Prägung unterwegs kannst sein im luftleeren Raum. Du wirst von etwas geprägt, ob du merkst oder nicht. Die Frage ist nicht, glaube ich oder glaube ich gar nicht. Die Frage ist, an was oder wer glaubst du? Und daraus resultiert die pointierte Aussage, die in diesem Clip immer wieder kommt. Wir alle folgen etwas nach. Wir alle folgen jemandem nach. Die Frage ist nur, was? Und die Frage ist, bin ich es mir bewusst, was es ist? Und jetzt kommt oder das andere Ding von unserer Nachfolge, was es denn auch immer ist, das hat genauso einen Preis. Das hat genauso ein Preisschild. Und spannenderweise sogar oft in den gleichen Bereich, in den gleichen Themen, in Beziehungen, wenn es um Verzicht, Leid geht, wenn es um Besitz geht, oft hat es auch dort ein Preisschild. Wenn du zum Beispiel Karrieren und Erfolg zu deinem obersten Ding machst, dann werden Überstunden genauso an oberster Stelle stehen und deine Family und all deine Beziehungen wollen auf die Seite drängen und die Überstunden und Karriere sagen, ich bin mal vor dem. Du gleich, wie wir es vorher hatten. Wenn das Hobby zu deinem ultimativen Nachfolgeobjekt wird, dann kostet das auch ganz viel Verzicht und Sachen, die du nicht machen kannst. Profisportler können ein Lied singen von dem. Aber auch wenn ich habe so viel Austausch auch mit Leuten oder Families, die nicht mit einer Kirche unterwegs sind, die sagen, weißt, ich komme nicht in die Kirche mit meiner Familie, weil der Sonntagmorgen ist mir als Familienmorgen heilig. Und dann kommt das Kind in die Schule und dann ist es der Sportclub, der den Sonntagmorgen genauso raubt. Also egal, welchem Ding das du dir nachfolgst, das hat ein Preisschild. Und im Gegensatz zu Jesus, wo, wie wir jetzt aus dem Text gesehen haben, sehr offen, sehr transparent mit diesen Preisschildern umgeht, gibt es ganz viele Sachen in unserem Leben, ganz viele so andere Nachfolgeobjekte, die das versuchen zu verheimlichen. Die versuchen so zu tun, als wäre es doch deine Entscheidung. Die versuchen irgendwo zu verstecken, dass alles, was wir tun, auch einen Preis haben. Und das ist der Punkt, den ich meine. Wenn wir ein ehrliches Lebensbudget machen, dann ziehen wir beide mögliche Kosten in die Berechnung mit ein. Und so landen wir am Schluss wieder bei dieser Hauptaufforderung, die der Predigtext an uns hat, uns immer mal wieder hinzusetzen und an verschiedenen Orten Kosten zu überschlagen und irgendwo uns fein zu justieren und schauen, sind wir noch so unterwegs, wie wir eigentlich unterwegs sein wollen. Und ganz konkret die Frage uns zu stellen, was kostet es uns, dem Jesus nachzufolgen? Und es darf etwas kosten. Was gewinnen wir aber auch dadurch, wenn wir es machen? Vielleicht auch mal zu überlegen, was würde mich es kosten, ihm nicht nachzufolgen. Der Preis vom Nachfolge von einem anderen Ding mit einbeziehen. Das sollen wir und das dürfen wir ganz bewusst machen, die Bilanz ziehen. Und vielleicht bist du für dich schon längst zum Schluss gekommen, dass sich Nachfolge lohnt. Und dann trotzdem lade ich dich ein, einmal die drei Bereiche, die Jesus in unserem Predigtext erwähnt hat, zu kennen. Beziehungen, Leid und Verzicht und Besitz. Hat Jesus die oberste Priorität in deinem Leben? Dürfen dir in Beziehungen drinnen reinreden? Vielleicht auch reinreden, wie du gut kannst unterwegs sein in deinen Beziehungen. Dürfen dir in deine Zeit reinreden? Wie bewertest du Schwierigkeiten, Leid, Sachen, wo du darauf verzichten musst? Das ist eine ganz essentielle Frage. Wir müssen den Blick haben, auch für da und auch für die Entwicklungsgeschichte mit den Families, dass es ein Moment für alle Beteiligten, auch Families, ein Opfer ist. Und das nicht einfach totschwiegen. Wie gehst du mit dem Besitz um? Nicht nur Geld, auch Ressourcen, Zeit, die du reingeben kannst. Fähigkeiten, die du reingeben kannst. Und vielleicht ist es dran, am einen oder anderen Ort auszumisten und für dich Prioritäten nochmal neu zu setzen oder ein ganz neues Ja zu haben zu gewissen Sachen, auch wenn es vielleicht schwierig ist. Und ich lade dich jetzt ein für eine Zeit, wo du 5 Minuten über deine Fragen nachdenkst. Ich habe dir einen Zettel auf den Stuhl gelegt. Es ist ein Schreiber auf dem Stuhl. Du kannst die Musik einschalten. Wir machen jetzt einfach 5 Minuten Stille, wo du deine Fragen anhängen kannst. Und vielleicht ist dein Gebet, Jesus, Heiliger Geist, zeig mir, wo willst du deinen Finger drauflegen heute Morgen? Und dann machst du wie fest, welchen Bereich dass du mitnehmen willst die kommende Woche. 5 Minuten. Ich möchte mit einem Gebet schliessen. Ich darf euch langsam bereit machen. Ja, Vater im Himmel, dreieinige Gott, danke bist du da. Danke forderst du uns raus. Danke bist du auch mit uns unterwegs. Sind wir nicht auf uns allein gestellt. Ja, und Jesus, Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du das, was jedem Einzelnen angeklungen ist, etwas darf werden, wo wir mitnehmen in diese Woche. Wo wir dürfen mit dir zusammen arbeiten, einen Schritt weitergehen. Und gleichzeitig habe ich auch eine Sehnsucht, dass es trotz dieser Klarheit von dir in diesem Thema, dieser Radikalität, nicht zu etwas wird, wo einfach nur schwer ist. Sondern dass wir durchringen und an diesen Punkt kommen und merken, hey, ja, da gibt es Sachen, die tragen wir. Aber im Vergleich zu allem anderen ist deine Last leicht. Und ich möchte euch zum Schluss die Worte von Jesus aus Matthäus 11, 28 ganz persönlich zusprechen. Komm her zu mir, der du mühselig und beladen bist. Ich will dich erquicken. Nimm auf dich mein Joch, meine Kosten, und lern von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So wirst du Ruhe finden für deine Seele. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Amen.